Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Einkaufscommunity, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum BME-Podcast Kaufkraft. Mein Name ist Florian Kleemann. Ich bin Professor für Supply Chain Management an der Hochschule München und beschäftige mich dabei insbesondere mit dem zukunftsorientierten Einkauf. Ich freue mich, an dieser Stelle ausgewählte Experten und Expertinnen rund um die Transformation und Weiterentwicklung des Einkaufs begrüßen zu dürfen. Heute, finde ich, haben wir ein ganz besonders spannendes Fokusthema, nämlich die Rolle des Chief Procurement Officer im Wandel. Und da kann ich mir ehrlich gesagt kaum einen besseren Gast vorstellen als Jan Grote, der CPO bei der Deutschen Bahn ist, wo er mit seinem, wie ich das aus Beobachtung selbst bestätigen kann, seinem motivierten Team und dem klar formulierten Anspruch einer modernen Beschaffung das hochgradig vielfältige und herausfordernde Umfeld der Beschaffung des Logistikdienstleisters verantwortet und natürlich den Wandel des Unternehmens aktiv mitgestaltet. Herzlich willkommen, Jan.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Jan, wahrscheinlich hat man dich auf dem einen oder anderen sozialen Kanal schon wahrgenommen. Du bist ja auch im BME-Bundesvorstand aktiv und in einer relativ exponierten Stellung in einem exponierten Unternehmen, das immer mal wieder in der Öffentlichkeit natürlich auch genannt wird. Trotzdem stell dich doch als Person erstmal vor. Auch das ist ja schon der Wandel sozusagen. Wie hast du angefangen? Was waren deine Stationen, bevor du in diese Position gekommen bist?
Ja, gerne. Also Jan Grote, bin Jahrgang 73. Wir haben privat schon 4 Kinder durchs Abitur gebracht. Wir haben noch einen kleinen Nachzügler, der uns noch eine Weile beschäftigen wird. Ur-Berliner, inzwischen aber dank Corona dann in die Natur gezogen, also vor die Tore von Berlin, viel in der Natur unterwegs, wenn immer die Zeit das erlaubt. Und beruflich bin ich seit 2021 CPO der Deutschen Bahn, also Chief Procurement Officer. Aus meiner Sicht, wir kommen bestimmt noch drauf, einer der coolsten Jobs, die es aus meiner Sicht gibt. Und bin davor in fast allen Funktionen im Einkauf gewesen, die man sich so vorstellen kann. Habe den größten Bereich, die Beschaffung Infrastruktur, davor geleitet. Habe dann 5 Jahre Strategie gemacht, IT-Systeme entwickelt, war in den Regionen, was auch immer wichtig ist, also nicht nur in Zentralfunktionen, in den Regionen, in der Fläche verantwortlich für die Beschaffung und habe auch Lieferantenmanagement und Qualitätssicherung bei der Bahn aufgebaut. Gekommen bin ich tatsächlich 2001 für den Aufbau der E-Procurement-Systeme aus einer Beratung damals.
Klasse, danke für den Blick. Das heißt, du bist der Bahn schon sehr lange treu geblieben und ich hatte ja vorhin gesagt und wir hatten das auch vorher abgestimmt, ihr seid ein Unternehmen, das viel in der Öffentlichkeit steht, nicht immer nur positiv und trotzdem bist du seit, wenn ich es kurz rechnen kann, über 20 Jahren dabei. Ich kann das aus meiner Sicht gut nachvollziehen, erinnere mich an meine eigene Abiturzeit, wo ich mal gesagt habe, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, mal bei der Bahn zu arbeiten, weil da gibt es richtig viel zu tun und richtig zu verbessern. Vielleicht kannst du uns am Anfang einen kleinen Überblick geben, was Beschaffung bei der Deutschen Bahn bedeutet. Ja, das heißt, welche Bereiche da oder wie ihr strukturiert seid. Ich weiß auch, dass ihr unter verschiedensten Rechtssystemen operieren müsst, weil ihr teilweise öffentlicher Auftraggeber seid und sowas. Vielleicht kannst du uns da mal eine kurze Tour d'Horizon geben.
Ja, wenn du deine Abiturgeschichte schon eingeflochten hast, also vielleicht auch, ich bin damals gekommen und war nie mein Ziel, ehrlicherweise. Also ich hatte diesen Traum im Abitur nicht so wie du offensichtlich zur Bahn zu gehen und dachte erst, das wird wahrscheinlich so wie so ein Projekt sein, was ich auch 2-3 Jahre mache. Und bin aber hängen geblieben, weil es ein großartiges Unternehmen ist mit tollen Leuten und einem ganz tollen Zweck und Sinn. Und gehe da jeden Tag gern mit voller Kraft in die Themen. Aber vielleicht, du hast ja ein bisschen genereller gefragt, was macht die Bahn aus? Tatsächlich sind wir in der Wahrnehmung der Leute draußen viel Fernverkehr, ja, also die erste Assoziation ist immer ICE und im zweiten auch manchmal nicht ganz pünktliche ICEs. Dann fahren wir natürlich viele Regionalzüge, jeden Tag über 40.000 Züge. Das ist eine Sache, die auf einer ziemlich maroden Infrastruktur eine große Herausforderung ist, wie ja viele von uns gerade auch sehen. Was die meisten Leute ein bisschen weniger wissen, ist, dass wir ja auch im Speditions-, im Logistikgeschäft weltweit eine sehr, sehr tragende Rolle häufig so und im Ocean, Air und Freight Geschäft so eins, zwei, drei in der Weltmarktposition sind. Das vor allen Dingen auf die Beschenker zurückzuführen, aber teilweise auch auf die Cargo. Hier wird es ja gerade, gibt es ja gerade auch einige Diskussionen, ob man das Geschäft fokussiert, damit wir uns noch mehr auf die Verkehrswende in Deutschland konzentrieren. Aber erstmal gehören die auch zum Konzern und es macht das super spannend, weil damit gibt es halt auch eine sehr starke internationale Perspektive. Ja, wir sind in über 130 Ländern aktiv, das wissen die allerwenigsten. Und vielleicht nochmal ein paar Zahlen. Wir sind in 21 in Größenordnung 56 Milliarden Umsatz gemacht, haben ein Ergebnis von einer guten Milliarde, vor allen Dingen aufgrund von Schenker-Aktivitäten im letzten Jahr erzielen können, sind mit über 200.000 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland unterwegs, weltweit mit 330.000 und sind für vieles so ein Stück weit auch ja, Projektionsfläche und Vorreiter, also das Thema Azubis, also ich glaube, wir sind der größte Azubi-Einsteller mit über 12.000 Azubis, also sehr, sehr stark in den Nachwuchskräften. Und wir haben natürlich gerade in der Politik jetzt auch eine besondere Verantwortung, das Thema Verkehrswende, was wir gerade jeden Tag, heute Morgen hatten einen Podcast mit Herrn Wissing gehört, jeden Tag tatsächlich in der Presse. Welchen Beitrag kann eigentlich die Bahn leisten, damit wir hier auch die Klimawende schaffen in Deutschland? Und da ist die Verkehrswende, glaube ich, einer der wichtigsten Bausteine für die Politik.
Und wie gestaltet man in so einem Umfeld den Einkauf? Das ist ein unheimlich breites Feld und da wahrscheinlich dann auch sehr, sehr komplexen Stakeholder-Strukturen, heißt auch Zielrichtungen, die an euch ziehen. Vielleicht kannst du da eingangs auch schon ein bisschen was zu sagen, weil das ja dann auch letztendlich prägt, in welchem Umfeld eben der CPO in seiner Rolle oder in ihrer Rolle fungieren muss.
Ja, super gerne. Also vielleicht nochmal auch da nochmal, manchmal hilft es ja so mit ein paar Zahlen zu agieren. Also erstmal haben wir den großen Luxus. Ich war gestern gerade wieder beim European Excellence Summit und mich mit vielen anderen CPOs ausgetauscht. Wir haben schon den großen Luxus, dass wir weitgehend zentral organisiert sind. Das heißt, ich habe hier ein Team von ungefähr 1300 Kolleginnen, die fast alles, was wir brauchen, es sind im letzten Jahr so in Volumen gesprochen, Größenordnung 27 Milliarden Euro, zentral beschaffen. Ja. Und wie du sagst, es ist komplex, weil es halt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Stakeholdern gibt, bis zum Bund, bis zu den Ländern, die halt verschiedene Mittel geben, insbesondere für die Infrastruktur. Aber wir haben natürlich auch eine ganze Reihe von Bereichen, die sehr, sehr klassisch wirtschaftlich bewirtschaftet werden. Wie sind wir organisiert? Wir haben natürlich zwei große Schwerpunkte. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so schwer abzuleiten. Der größte Bereich ist die Infrastruktur, also das Bauen und Betreiben von Infrastruktur. Waren im letzten Jahr so um die 13, 14 Milliarden und ein stark relativ schwankendes Geschäft ist halt die Fahrzeug- und Fahrzeugteilebeschaffung. Wenn wir gerade mal so einen großen Schwung ICEs für 6, 7 Milliarden beschaffen, dann steigt das Einkaufsvolumen da nochmal deutlich. Und wir haben, viele wissen es aus der Presse, ja sehr massiv investiert in Züge, die uns jetzt bis 2030 zulaufen. Also wir haben momentan ja fast jede Woche bekommen wir fast einen neuen ICE. Da ist tolles Rollmaterial für die Kunden im Zulauf. Und der wichtigere Teil oder der spannende Teil ist, wir haben ja eine Konzernstrategie der starken Schiene, wie Herr Zollner beschrieben, um die Verkehrswende auch in Deutschland hinzubekommen. Und da sind auch sehr, sehr viele Nachhaltigkeitsziele ja integraler Bestandteil. Und uns muss bewusst sein, sozusagen, wir kaufen mehr als die Hälfte dieser Basis, also der Kostenbasis, kaufen wir zu. Ja, das heißt, es gibt kaum ein strategisches Ziel im Konzern, was ohne den Einfluss und die Marktbearbeitung gut funktioniert. Das heißt, wir sind in alle strategischen Weiterentwicklungsthemen im Konzern massiv eingebunden und ein entscheidender Erfolgshebel. Und das macht aus meiner Sicht auch super spannend, weil wir haben großen Einfluss, hier Werte zu treiben einerseits und andererseits halt auch mit Blick auf Marktthemen, Nachhaltigkeit, die Chance, auch einiges im Markt zu bewegen und voranzubringen.
Dann lass uns doch mal den Wandel, den du propagiert hast oder den wir auch zum Thema dieses Podcasts machen wollen, lass uns den doch mal beim ersten Schritt beginnen. Nämlich ein Wandel beginnt ja, also ist wahrscheinlich schwer feststellbar, wann genau ein Wandel beginnt, aber kannst du, der du ja doch eine relativ breite Zeitspanne auch bei der Deutschen Bahn eben abdecken kannst, kannst du sagen, wo kommt ihr her sozusagen? Wo kommt das Verständnis Leiter einer Beschaffung in diesem vielfältigen Konzern? Wo stand die in der Zeit, wo du eingestiegen bist, damit wir einen Ankerpunkt haben, diesen Wandel der Rolle des CPO auch an deinem Weg nachzuvollziehen?
Ja, wie viele andere tatsächlich auch, komme eher aus so einer sehr transaktionalen Welt. Wir sind Dienstleister, ja, irgendwas muss beschafft werden. Wir sind am Ende des Prozesses. Ach ja, das muss ja auch irgendwie noch vom Markt ins System. Und da haben wir uns tatsächlich, da war so ein wichtiger Meilenstein, dass wir uns 2014, also vor gut 9 Jahren, damals hatte ich die Strategie verantwortet, gesagt haben, wir auf dem Weg zu machen, Weltklasse zu werden, ja, und haben uns regelmäßig World Class Procurement Benchmarks gestellt. Und wenn man das macht, dann ist meistens damit ein Lächeln auch verbunden, ne? Im Sinne von, also ihr redet hier von Weltklasse, aber guckt euch doch mal an, wie das oder jenes läuft. Ich habe gesagt, wir machen das ganz klar, um so einen Startpunkt zu haben. Ja? Wir machen das um einen Startpunkt, wir wollen wissen, wie weit wir weg sind. Und wir waren in dem ersten Assessment besser, als wir vermutet hatten. Das hat uns ziemlich bestärkt. Aber wir hatten natürlich auch noch einen ganzen Weg zu gehen. Das heißt, wir hatten dann über 6 Jahre einen Prozess, wo wir uns Stück für Stück verbessert haben, insbesondere in den strategischen Fähigkeiten, im Lieferantenmanagement und in der Digitalisierung, also all die Themen, die so ein Einkauf, auch unser moderner Einkauf heute braucht. Den Weg haben wir im Wesentlichen von 2014 bis 2020 gegangen. Nun wissen wir alle, dass 2020 bis 2021, 2022 sehr, sehr herausfordernde Jahre waren, ja, die sozusagen auf jeden von uns nochmal ganz mannigfaltige Einflüsse hatten, die wir gar nicht vorhersehen konnten. Also ich möchte den sehen, der die Covid-Pandemie vorhergesagt hätte, oder auch den Ukraine-Krieg oder aber auch die Energiekrise und Inflationstendenzen. Das heißt, wir haben, wie viele andere wahrscheinlich, dann eine ganze Zeit lang auch im Taskforce-Modus versucht, den Problemen hinterherzurennen, ja, bis hin auch im buchstäblichen Sinne, dem ein oder anderen Material. Und sind wir mit dem System halt, so wie wir es schon professionalisiert haben, was auch extern testiert ist, worauf wir auch sehr stolz sind, aber auch an Grenzen gestoßen, nämlich die Frage ist, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen, wie sind die Teams empowered, wie flexibel sind wir auf sich variabel verändernde Umfeldbedingungen einzugehen. Und das war, natürlich kamen wir aus einer sehr hierarchischen Organisation, das waren dann alles zusammen Anlässe, wo ich gesagt habe, wir brauchen da nochmal ein überarbeitetes Zielbild. Bei mir ist es wichtig, dass wir rauskommen aus diesem Hamsterrad, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Zeit wird nicht wieder so, wie sie vorher war, ja, wie der eine oder andere gerne hofft, sondern wir müssen mit dieser volatilen Umwelt besser umgehen nach vorne heraus.
Was mir daraus auffällt, ist, dass ich gefühlt in der Praxis oft dieses Thema Strategie, aus dem du ja sowohl thematisch als auch in deiner Rolle kommst, von deinen Ausführungen, was du gerade gesagt hast, dass das Thema Strategie und Zielsetzung dabei so wichtig ist. Hast du ein Gefühl, warum da sich viele auch CPOs so schwer tun gefühlt, das Thema Strategie stärker in den Vordergrund zu stellen? Ich stimme dem absolut zu, ja, weil ich glaube, wenn du keinen Plan hast, wo du hin willst, dann kommst du immer irgendwo an, aber nicht wirklich da, wo du hin willst. Vielleicht deine Einschätzung, wie viel das Thema Strategie eben auf diesen Wandel der Rolle des CPO einzahlt, beziehungsweise welche Impulse da eben aus deiner Sicht von Einkaufsverantwortlichen ausgehen müssen oder sollten, um eben diesen Wandel, ja, zu initiieren und zu treiben.
Ja, also ich glaube, ich habe eine Vermutung, ne? Weil in der Krise, ist ja beim menschlichen Verhalten ähnlich, ja, zieht man sich immer so auf tradierte Muster zurück. Ja? Also das ist jetzt erstmal nichts Überraschendes und so ein tradiertes Muster, was darf ich erwarten vom Einkauf? Auch als Hygienefaktor ist, glaube ich, ganz klar, Versorgungssicherheit ist ganz hohe Priorität, und ist gerne dann in Verbindung mit einem gewissen Kostenfokus. Ja? Covid und so waren mal ein paar Sondersituationen, da hat man gemerkt, wie wichtig Versorgungssicherheit ist. Weil jetzt ja viele, viele Jahre man immer dachte, Versorgungssicherheit ist gar kein Problem, ist sowieso immer da und hat dann einfach die Kostenoptimierungsansätze stärker verfolgt. Ne? Es hat nochmal ein bisschen eine Umverteilung bekommen. Das heißt, in dieser Krise, ja, mit einem riesen Mehraufwand, das hatten wir ja auch, ja, den wir investieren mussten, um zu versorgen, ist eine Tendenz da zu sagen, darauf konzentrieren wir uns jetzt mal. Das ist unser Zweck. Aber das ist ja kein Selbstzweck und übrigens auch bringt es uns als Organisation nicht voran. Deswegen war es mir so super wichtig, dass wir selbst in so einer Taskforce-Zeit bewusst Zeit, Energie und auch Ressourcen rausschälen, um an der Zukunft zu arbeiten. Und das mag im Moment, also für einen Moment paradox klingen. Ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit, sondern aber es eröffnet eine Vision nach vorne und eine Chance und gibt der Organisation einen Blick, wo die Reise hingeht. Und das wiederum schafft unfassbare Motivation. Und wir haben auch ganz tolle Talente gesehen, die dann bereit waren, eine extra Meile zu gehen und an strategische Fragestellungen für morgen auch zu arbeiten. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man anerkennt, dass diese Disruptionen, die werden immer wieder kommen. Wir brauchen die, das heißt, wir brauchen, müssen die Organisation auch so flexibilisieren, dass sie halt auf solche verändernden Umfeldbedingungen schneller eingeht. Und das kann man halt nicht einfach mitten und weiter so, auch aus einer persönlichen Team- und Führungssicht nicht einfach so fortsetzen wie bisher. Ja. Und ganz nebenbei, ne, bloß, ich glaube, viele haben das erlebt, die Marktmacht hat sich ja auch tut, also jetzt auch im klassischen Lieferantenmanagement hat sich die Marktmacht total verändert. Ja? Also während große Nachfrager wie wir früher keine Mühe hatten, irgendwie interessierte Lieferanten zu finden, hat man in der Corona-Zeit tatsächlich die Situation komplett umgekehrt. Die Lieferanten konnten sich aussuchen, wen sie eigentlich beliefern. Und wir waren da sehr froh, dass wir aufgrund des einigermaßen partnerschaftlichen Ansatzes nicht so wie Lopez und Co. sich gerne in der Automotive gebahrt haben, haben wir nahezu 100% Versorgungssicherheit hinbekommen. Aber das hat auch eine Veränderung in dem Zusammenspiel Lieferant-Nachfrager beinhaltet. Und das wollen wir jetzt auch institutionalisieren, da deutlich partnerschaftlicher nach vorne zu gehen, mit den Lieferanten gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.
Dann lass mich nochmal da gezielt nach diesem Wandel der Rolle fragen im Hinblick auf die Stakeholder. Jetzt hast du schon ein bisschen was dazu gesagt, wie dein Verständnis von der Beziehung zu Lieferanten ist. Ich habe das neulich mal bei einem LinkedIn-Post von dir gesehen, wo du wirklich bei einem relativ kleinen Unternehmen, glaube ich, zu Gast warst und wo ich mir vorstelle, das muss ja auch für den Lieferanten irgendwo eine ganz tolle Anerkennung sein, zu sagen, hier kommt der oberste Einkäufer der Bahn und
Gleich geht es hier weiter. Hören Sie zuvor einen kurzen Hinweis unseres Partners. Wer nicht hören will, muss lesen. Die Schweizer Business Information Plattform bietet leichten Zugang zu Wissen in allen Medienformen. Über die Plattform kaufen Sie all diese Informationsprodukte komfortabel über den E-Procurement-Prozess Ihres Unternehmens ein. Neben den professionellen Services von Schweizer machen innovative Softwarelösungen Wissen einfach nutzbar. Mobil, weltweit und geräteunabhängig. Stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hätte sofort und jederzeit Zugriff auf über 1,7 Millionen E-Books. Mit E-Book Central ist das möglich. In allen E-Books können Sie 5 Minuten kostenfrei lesen und sich über Inhalte informieren. Nach der Beschaffung über Ihren Einkaufsprozess stehen gekaufte E-Books allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Unternehmens weltweit zur Verfügung, online und offline. Fordern Sie unter sales@schweizer-online.de Ihren kostenfreien Testzugang an. Wie Sie das Arbeiten mit digitalen Informationen weiter optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Dann lass mich nochmal da gezielt nach diesem Wandel der Rolle fragen im Hinblick auf die Stakeholder. Jetzt hast du schon ein bisschen was dazu gesagt, wie dein Verständnis von der Beziehung zu Lieferanten ist. Ich habe das neulich mal bei einem LinkedIn-Post von dir gesehen, wo du wirklich bei einem relativ kleinen Unternehmen, glaube ich, zu Gast warst und wo ich mir vorstelle, das muss ja auch für den Lieferanten irgendwo eine ganz tolle Anerkennung sein, zu sagen, hier kommt der oberste Einkäufer der Bahn und nimmt sich Zeit für mich und lässt sich Dinge erklären und so weiter. Also darin, finde ich, kann man schon einiges erkennen. Vielleicht, also gerne kannst du dazu auch noch was sagen. Ansonsten würde mich auch interessieren, wie hast du bei den internen Stakeholdern in so einem ja auch nicht nur, sage ich mal, dem Gewinnziel ausgerichteten Organisation, sondern mit sehr komplexen Stakeholder-Gelagen, dann zu sagen, naja, also ihr ist schön, ihr habt einen Vorstand für verschiedene Business Units und Personal und so weiter. Wir brauchen jetzt auch jemanden, der hier auf höchster Ebene das Thema Einkauf repräsentiert. Da wird man ja nicht nur mit offenen Armen im Zweifelsfall empfangen. Also wie hast du da diesen Wandel wahrgenommen beziehungsweise gegebenenfalls auch moderiert?
Ja, klar. Also wir stehen ja auch am Ende, ist ja Einkauf auch ein bisschen anstrengend. Ne? Wir stehen auch für Compliance, wir stehen auch für vielleicht nochmal eine extra Runde drehen müssen, um irgendwie vielleicht das beste Angebot zu bekommen. Aber das war eine, also ganz ehrlich, da war Covid eine Riesenchance. Ja? Also wie früher nie war ich dann halt auch wöchentlich quasi in Vorstandscalls mit dabei, weil man hat gemerkt, wie groß die Bedeutung der Beschaffung ist. Und das merkt man dann halt im Zweifelsfall in der Krise nochmal mehr. Und mir war das wichtig, dass wir genau dieses Momentum nutzen und auch die Chance, auch die Beschaffung nochmal strategischer zu positionieren. Ja, und wir sind jetzt, wie du sagst, nicht überall mit offenen Armen empfangen worden, aber die Kollegen haben gesehen, was wir da weggerockt haben und haben eine große Anerkennung dafür gehabt. Und ich habe diesen Drive genutzt, dass wir in wesentlichen Kundengremien und auch teilweise so Vorstandsboards von Tochterunternehmen jetzt regelmäßig viel früher mit eingeladen sind, weil die wissen um den Wert, ja, weil wir die Marktperspektive sehr früh einbringen und uns da jetzt als Berater, auch als Partner tatsächlich auf Augenhöhe schätzen. Ne? Und das ist tatsächlich so, eine Fenster gehen nicht ganz so oft auf. Ja? Da war Covid tatsächlich ein gutes Fenster, das dafür zu nutzen. Und so wie ich das auf der Holding-Vorstandsebene mache und auch in den Strategieprozess des Konzerns massiv eingebunden bin, weil kann man sich vorstellen, wenn man jetzt 45 Milliarden extra beispielsweise Infrastrukturmittel bekommen, ist ja nicht das Ziel, das in höhere Preise oder für höhere Preise auszugeben, sondern wir müssen sehr, sehr früh uns Gedanken machen, wie können wir denn eigentlich da tatsächlich auch die Menge bekommen. Ja? Also das heißt, Momentum nutzen, die Chance wirklich auch zu performen. Viele haben sehr gejammert über diese Zeit. Ich habe gesagt, das ist die Chance, dass wir uns den als Einkauf zeigen und den Wert der Organisation auf ein neues Level bringen. Und mittlerweile bekommen wir da sehr, sehr viel Anerkennung auf allen Ebenen dafür, wie wir beraten, wie wir den Markt im Blick haben, wie wir sozusagen Versorgung auch herstellen und gleichzeitig auch an der Zukunft mitarbeiten. Und das ist sozusagen so auch nochmal so ein Loop, der gleichzeitig wieder den Einkäufer Motivation gibt, weil sie sind nicht nur irgendwie transaktional wichtig und irgendwie die eine oder andere Bestellung oder Vergabe hinzubekommen, sondern halt auch strategisch wichtig und die Organisation zieht daraus einen guten Teil Motivation. Nicht ganz, vielleicht noch ein Punkt abschließend, ja, weil wir haben ja auch einen Stakeholder-Bund, ne, das ist nicht ganz so trivial, nicht alle Ideen, die wir haben, die wir nicht mit Eigenmitteln umsetzen können, sozusagen, wo wir Fremdmittel des Bundes verarbeiten, das ist schon gebetsmühlenartig nötig, da immer wieder vorzutragen, zu erklären, warum das so ist. Das hat eine Perspektive, die wir alle gut finden als Steuerzahler, dass man da sehr genau hinschaut, wie mit solchen Mitteln umgegangen wird. Aber auch da bauen wir jetzt Stück für Stück Vertrauen auf, weil wir brauchen für bestimmte Initiativen, sei es jetzt Grünen Stahl als Beispiel, ja, müssen wir quasi jetzt die Entscheidung treffen, dass wir 25, 26 auch Grünen Stahl in ausreichendem Maße geliefert bekommen. Und dann, ja, das kann mehr kosten und ja, wir müssen uns darüber unterhalten, wer diese Gelder dann halt auch bereitstellt.
Jetzt hast du gerade eigentlich selber den Übergang in meine nächste Frage moderiert, nämlich jetzt haben wir so ein Stück weit dieses unterschiedliche Rollenverständnis und auch wie man da hinkommen kann. Vielleicht dazu noch eine Ergänzung und einen Impuls von meiner Seite. Man mag jetzt sagen, naja, Corona ist ja vorbei, jetzt sind dann auch die Chance sozusagen, diese Opportunity to shine ist vorbei. Aber wie du es gesagt hast, ne, wir sehen ja die Dynamik in unserem Umfeld, unserer Umwelt. Ich glaube, die Gelegenheiten zu glänzen und den Einkauf nach vorne zu positionieren, die werden uns nicht ausgehen. Und da ist, glaube ich, Nachhaltigkeit, wie du es gerade angedeutet hast, Thema grüner Stahl, ein ganz wesentliches, na, Vehikel klingt dann am Ende so methodologisch, aber es wird ja ein Thema. Was sind aus neben Nachhaltigkeit für dich die Themen in den nächsten Jahren, die den Einkauf beschäftigen, respektive beschäftigen sollten, um diesen Rollenwandel auch weiter zu forcieren?
Na, vielleicht nochmal von ganz hoher Flugebene kommen. Wir haben ja uns ein Zielbild gegeben, wo wir sagen, wo es einmal eine Wertesäule gibt, dann zum anderen wollen wir intuitiver werden. Da steckt sehr viel auch das Thema mit Digitalisierung und Flexibilisierung der Organisationen drin. Und wir wollen das Thema Nachhaltigkeit in der Beschaffung halt in besonderer Art und Weise treiben. Bin da mittlerweile auch neben dem Nachhaltigkeitsverantwortlichen im Konzern derjenige, der das am vehementesten tut im Konzern. Also wir haben da auch eine sehr, sehr strategische Treiberrolle. Und das Ganze, und da kommen wir jetzt zum Punkt, der mir auch persönlich sehr wichtig ist, haben wir eingebettet in einen Rahmen, der so People and Culture vor allen Dingen beinhaltet, nämlich wir nennen es, wir wollen der Place to be sein. Ja, und nun wissen wir alle, dass Beschaffungsorganisationen früher zumindest mal wesentlich weniger Bewerbungen erhalten haben von Masteranden und Co., ja, als vielleicht Marketingorganisationen. Und das ist auch ein Teil, warum ich gerne beim BME da in den Vorstand gegangen bin, möchte den Wert der Einkaufsorganisation oder der Einkaufsfunktion deutlich stärker promoten. Ja, ich glaube, der ist nach wie vor bei Nachwuchstalenten unterschätzt. Ja, und ich glaube, da geht einiges mehr. Das ist hochattraktiv. Hier kann man echt viel bewegen und beeinflussen. Und deswegen schauen wir vor allem, wenn wir mal diesen Thema Place to be uns anschauen, da geht es halt tatsächlich ja um, mit welchen Menschen wollen wir eigentlich arbeiten? Wie wollen wir sie an Bord bekommen, gewinnen? Wie wollen wir sie eigentlich halten? Was ist eigentlich eine Kultur? Was ist eigentlich Führung bei uns? Wie wollen wir das weiterentwickeln? Und da gehen wir teilweise auch wirklich Neuland. Also Thema, Stichwort beispielsweise, das ganze Zielbildprogramm haben wir in Sprints organisiert, komplett agil. Stück für Stück haben wir agile Inseln, da wo es besonders Sinn macht. Wir flechten agile Elemente ein, da wo es vielleicht ein bisschen weniger Sinn macht. Alles auch um dieses Thema Resilienz der Organisation und Flexibilisierung der Organisation bis hin zu dezentralen Entscheidungen halt auch für die Zukunft vorzubereiten. Ja, also ich gebe da auch ganz persönlich einen guten Teil der Verantwortung, die ich früher hatte, zurück in die Organisation. Also gerade alles, was sich um operative Themen kümmert, hat Wertgrenzen erhöht, wo die Organisation selbst entscheiden kann, wie eine Vergabe beispielsweise oder bestimmte Themen laufen. Um mich halt, ich habe es ja vorher auch gesagt, auf diese neuen strategischen Themen und auch das Thema Führung und Entwicklung von Kultur und Team zu konzentrieren. Ja, da sehe ich meine Schwerpunkte.
Und vielleicht auch das dann wieder von der anderen Seite auf dieses Thema Wandel zu kommen als eine unserer abschließenden Fragen, dein Führungsverständnis, weil ich glaube, das ist ganz zentral, dieses Thema, ich hatte das jetzt in Publikationen, in Webinaren, dass man relativ schnell dann kommt, wenn der Einkauf der Zukunft zukunftsfähig sein will, dann muss das Thema Personal viel höher in die Priorisierung. Was macht das denn mit deinem Führungsverständnis? Beziehungsweise kannst du auch bei dir selber feststellen, wie hat sich dieses Führungsverständnis weiterentwickelt? Du hattest das gerade schon angedeutet, aber vielleicht kannst du es auf noch ein paar Items oder vielleicht sogar Empfehlungen an die Kolleginnen und Kollegen geben, die sagen, ich möchte, aber wo kann ich denn da ansetzen? Ja, also wo hast du in den Spiegel geguckt, um zu sagen, okay, das muss ich vielleicht auch als Einkaufsleiter, als Jan Grote sozusagen anders machen, um diesen Wandel CPO, strategische Wahrnehmung zu ermöglichen?
Ja, du stattest, dass ich trotzdem anfange, man muss halt ein Ziel und eine Vision haben. Ne? Wenn du das nicht hast, dann wirst du immer getriebener sein. Ja? Und das war für mich ein zentrales Element, da rauszukommen aus dieser Rolle. Irgendjemand anders wirft mir über den Zaun, was wir zu tun hätten oder was die Erwartungen an uns sind. Das hat man immer noch trotzdem im Konzernkomplex, ist, glaube ich, auch ganz klar und völlig legitim. Aber die Diskussion ist eine ganz andere, wenn ich weiß, wo ich die Organisation eigentlich hinentwickeln will. Ja, also auch bewusst jetzt aus dem Taskforce-Modus in die Zukunft mit klaren Zielstellungen. Und es ist auch ganz klar, dass dafür ein Transformationsaufwand beinhaltet. Ja, also das heißt, man muss sich bewusst machen, dass das eine Veränderung von ja nicht nur Systemen und Strategien und Konzepten ist, sondern vor allen Dingen von Menschen. Ja, wir erleben das in Größenordnung, dass wir von den EinkäuferInnen praktisch heute ganz andere Themen erwarten, als wir das noch in der Vergangenheit getan haben. Und wenn ich nur das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel nehme, ja, das ist nicht in der Grund-DNA eines Einkäufers drin gewesen, ist fast immer in der Grund-DNA von neuen Einkäuferinnen und Einkäufern, die wir einstellen, aber bei den Bestandskolleginnen und Kollegen war das ein Thema, was durchaus einer begleiteten Veränderung bedurfte. Ja, zu sagen, Achtung, das ist ein tolles Thema, das ist gleichberechtigt dann halt auch zu Kosten. Wir müssen uns Methodiken überlegen, wie wir das können. Und davon haben wir eine ganze Reihe von Themen, die einer begleiteten Veränderung bedürfen. Und wenn du Kultur und Performance weiterentwickeln willst, und damit auch die Leistungsfähigkeit der Organisation, dreht sich immer um Menschen. Ja, und vielleicht, um das nochmal klar zu machen, ich habe das Thema jetzt so hoch aufgehangen bei mir jetzt für diese Transformation. Wir haben ja so einen Prozess, der jetzt über mehrere Jahre geht, auch extra ein Transformationsoffice gegründet, was ich auch direkt führe, um klar der Organisation zu sagen, das ist mein Top-Thema, hier diese Organisation weiterzuentwickeln zu einem Place to be auf Weltklasse-Niveau. Und das hat viele Diskussionen in der Organisation hervorgerufen. Ne? Brauchen wir das eigentlich? Wieso? Und wenn ja, aber es sind genau die richtigen Diskussionen, weil die Organisation verstanden hat, dass dieser Wandel stetig sein wird, auch ein klares Ziel. Und dieses Thema, du sprachst jetzt die Menschen an insbesondere, also das ist super spannend. Das macht ja einerseits Spaß, weil wir ja, glaube ich, auch eines der tollsten Purpose, wie man heute so sagt, als Unternehmen haben. Dadurch gewinnen wir natürlich auch Menschen, die dafür gerne kämpfen und arbeiten und haben dann tatsächlich auch die Chance, diesen Wandel mit neuen Kolleginnen und Kollegen und gleichzeitig mit einer Weiterentwicklung von Kultur und Mensch in den Bestandsteams ordentlich nach vorn zu bringen. Und das heißt auch wirklich nochmal ganz klar, ich muss auch einen Teil meiner alten Aufgaben bereit sein abzugeben, ja, mich auf Themen der Strategie, der Zielentwicklung, des Stakeholder-Managements, der Beratung des Vorstandes beispielsweise in meinem Fall, auch zu konzentrieren und durchaus mit einem großen Vertrauensvorschuss in die Teams zu gehen.
Dann darf ich dich vielleicht in dieser Richtung noch um abschließend und letzter Punkt um einen Tipp bitten, weil ich vermute, viele Kolleginnen und Kollegen werden sagen, ja, ich würde ja gerne strategisch arbeiten, aber I'm swamped. Ja, ich gehe eigentlich immer in meinen operativen Grundrauschen unter. Hast du da einen möglichst konkreten Tipp, was die Kollegen einfach sagen, ich habe keine Zeit, keine Kapazität, keine Ressourcen, um diesen Wandel zu gestalten, wie man dem doch irgendwo mit einem ersten Schritt begegnen kann?
Also ich glaube, dass ein Gutteil egal wie groß oder wie klein die Einkaufsorganisation ist, es wird immer Menschen geben, die sind intrinsisch daran interessiert, Themen strategisch voranzubringen. Es muss dann CPO-Aufgabe sein, egal wie groß das Unternehmen ist, den Leuten halt zumindest mal für eine Zeit lang einen Freiraum zu geben, dort was zu entwickeln und zu konzipieren. Ja, wir haben auch fast alles aus der Organisation herausgemacht, nur ganz punktuell mal zum Quercheck Berater draufschauen lassen. Dadurch steigert sich eine totale Motivation und ein totales Engagement der Kollegen da, diese Zukunft mit selbst gestalten zu können. Ich glaube, das kann wirklich jeder. Ja? Das heißt, das ist wichtige Aufgabe des CPOs dort praktisch für diese kleinen initialen Fenster einen Freiraum zu geben und die Leute zu empowern, denen wir das zutrauen, solche strategischen Konzepte einmal auszuarbeiten. Ja? Und ganz wichtig ist, gerade so bei Themen, die wirklich Neuland sind, auch so kleinste Zwischenerfolge zu feiern. Ja? Also zu sagen, Achtung, wow, das bringt uns genau dahin, wo wir eigentlich hinwollen. Und also so ein kleiner Zwischenerfolg war zum Beispiel bei uns, wir haben jetzt den Nachhaltigkeitspreis für die Einkaufsorganisation im letzten Jahr gewonnen. Für das Thema, was so ein bisschen fragil war, war das so super wertvoll, dass wir da so eine Anerkennung von außen bekommen, dass wir da echt was Cooles aufgesetzt haben. Und das gibt wieder den Schub für den nächsten Schritt. Ja, also da wirklich in kleinen Schritten iterativ Stück für Stück nach vorne zu kommen, vorne das große Zielbild mal einmal formulieren und die Leute zu empowern, da gerne mitzumachen.
Ich merke schon richtig, wie mich das inspiriert und motiviert, auch wenn ich in einem anderen Tätigkeitsfeld bin. Und ich hoffe, dass es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen genauso geht und ging, während sie dieses Podcast gehört haben. Jan, vielen Dank für diesen offenen, konstruktiven und wirklich auch für mich inspirierenden Austausch und hope to see you soon on the road. Vielen Dank nochmal.
Danke dir, Florian.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.